Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das Regionaljournal Aargau-Solothurn mit diesen Themen. Schenkreis, Mord von Grenchen und der Prozess dazu in Solothurn. Was ist heute rausgekommen und was sind eigentlich Schenkreis? Die Klinik Sonnenblick zu Wettigen gehört jetzt der Gemeinde Baden und Wettigen und die machen die Klinik für Langzeitpflege daraus. Und die junge Aargauer Politikerin Irin Kählin ist seit kurzem Vizepräsidentin der Grünen Schweiz. Mit dem Atomausstieg will sie turbomässig schnell vorwärts machen. Zum Wetter noch zuerst freundlich, gegen Abend gibt es den Regen. Am Mikrofon ist der Stefan Ulrich. Solothurn hat heute vor dem Amtsgericht Solothurn-Lebern einen Prozess angefangen, wo man gespannt darauf gewartet hat. Es geht um den sogenannten Schenkreismord von Grenchen. Vor 3 Jahren sind 3 Menschen umgebracht worden, ein Ehepaar und seine Tochter. Es ist um Geld gegangen. Die Mörder, 2 Männer, haben gemeint, das Ehepaar sei reich, darum haben sie es ausrauben. Die beiden Männer haben die Mörder zugegeben. Sie sagen aber auch, dass eine Frau sie angestiftet hat zu dem Blutbad. Die Drahtzieherin streitet das aber ab. Alle 3 stehen wegen Mord vor Gericht. Und für uns war heute den ganzen Tag Andrea Affolter im Gerichtssaal gewesen. Andrea Affolter, Sie haben uns am Mittag erzählt, dass einer von diesen Männern heute ein langes Geständnis gemacht hat. 50 Seiten lang hat er aufgeschrieben, was er da hat und dass er das sehr bedauert. Hat denn der 2. Mann, der am Nachmittag befragt worden ist, auch so ein Geständnis abgelegt?
Ja und nein. Also er hat auch ein Geständnis abgelegt, der 2. von diesen Männern, der älter von beiden. Auch nicht das erste Mal so ein Geständnis abgelegt, aber eben das erste Mal noch öffentlich vor Gericht. Und auch er hat gesagt, er bereue seine Tat, es tue ihm leid, er möchte das gerne rückgängig machen. Aber im Gegensatz zum ersten Täter, der am Morgen dran ist, hat er es viel kürzer gemacht und nicht nochmal die ganzen Vorbereitungen und Tat selber beschrieben, in allen Details aus seiner Sicht.
Andrea Affolter, hat man denn heute mehr erfahren über den ganzen Fall? Sind die Mörder eigentlich von Anfang an geplant gewesen, damit es keine Zeugen gibt? Oder haben die Täter eigentlich nur Geld wollen und die Mörder sind dann sozusagen ein Unfall gewesen?
Also grundsätzlich waren die Mörder geplant gewesen. Die Männer hatten alles dabei gehabt, was sie brauchten, wenn ich das so darf sagen. Das Chloroform für die Leute zu betäuben, Plastiksäcke für sie zu ersticken und auch 2 glatte Waffen. Das eine Opfer ist ja erschossen worden mit einem Schuss im Kopf. Man hat das zu dritt mit dieser Frau, die eben auch noch beteiligt war, hat man das geplant zusammen. Die Frau hat ihnen den Auftrag gegeben, die Leute umzubringen, sagen die beiden Männer. Sie sind aber immer davon ausgegangen, dass das nicht nötig wäre. Also sie haben gesagt, in Anführungszeichen, sie hätten nur einen Raubüberfall gemacht und mehr denn nicht. Sie haben gedacht, ja, wir haben jetzt hier über Mord geredet, aber das braucht es dann nicht unbedingt.
Ja, was heisst denn das, wenn braucht es denn einen Mord aus dieser Argumentation heraus?
Also der Jünger von diesen Männern hat gesagt, er habe eigentlich gemeint, seine Rolle sei einfach Schmierstodungen und zu schauen, dass da nicht irgendwie etwas schief läuft im Ablauf und dass er dann gleich rein müsse. Das hat ihn total überrascht. Er sei absolut überrumpelt gewesen, überhaupt von diesem Szenario nachher. Und der Eltern hat erklärt, er sei davon ausgegangen, dass die Leute ja das Geld dann rausrücken, wenn sie kommen und ein bisschen Druck ausüben. Und dass sie aber auch keine Anzeige würden machen nach dem Raubüberfall, weil das ja illegales Geld war, aus den Schenkkreisen raus, dass sie darum nichts hätten gesagt. Und ja, wir wissen, es ist Angst rausgekommen, die Leute haben sich gewehrt und haben schlussendlich müssen sterben.
Eben, es sind ja die beiden Männer, die dann das Ehepaar und die Tochter getötet haben. Die beiden Mörder sagen ja aber eben, eine Frau habe zu dem allem angestiftet. Kann man das denn so glauben?
Also der Eindruck hat sich schon sehr stark heute auch wieder gezeigt. Die beiden Männer, die haben Schulden gehabt bei dieser Frau, zum Teil massiv. Sie hat auch den einen ganz lang finanziell auch unterstützt und irgendwann hat sie halt das Geld zurückgewollt und hat angefangen Druck aufsetzen und beide sind nicht in der Lage gewesen. Der eine hat keinen Job gehabt, das irgendwie auch nur zurückzuzahlen ansatzweise.
Wie muss man sich denn die Beziehung von diesen 3 untereinander vorstellen? Wie war da die Rollenverteilung?
Also Stichwort Drahtzieherin ist ja schon gefallen, mehrfach. Und das ist heute auch ganz klar geworden am ersten Tag vor dem Amtsgericht. Und auch wenn man die Anklageschrift liest, die Frau hat die Fäden gezogen, sie hat gesagt, was geht. Sie war die Älteste gewesen in diesem Trio, oder ist immer noch die Älteste. Sie hat Kontakt gehabt zu den Schenkkreisen und sie hat auch schlussendlich den Plan entworfen für den Raubmord. Der Jünger von diesen Männern, der auch dabei war, den kennt sie schon seit ewig, sie als kleiner Bub, die haben auch im gleichen Haus gewohnt und so. Und der jüngere Mann sagte auch, die Frau, er hat mit ihr so eine Mutter-Sohn-Beziehung gehabt, ganz viel Vertrauen zu dieser Frau, man hat noch immer geholfen und darum sind sie dort irgendwie reingerutscht. Und beim dritten Mal ist es ein bisschen weniger eng, dort ist es sicher einfach vor allem die finanzielle Abhängigkeit. Und nachher noch zwischen diesen zwei Männern, der Jünger hat der Ältere einfach offensichtlich wahnsinnig bewundert. Der Jüngere ist so ein unsicherer Typ, der andere ehemaliger Spitzensportler, ein Bitz von einem Mann, erfolgreich, schönes Haus. Das hat einen Eindruck gemacht. Also da gibt es ganze Haufen Abhängigkeiten in diesem Trio.
Jetzt ist also der erste Tag vorbei von diesem Prozess. Andrea Folter, wie geht es weiter? Wann gibt es das Urteil?
Also morgen gibt es die Befragung von der Frau, weil die hat ja bis jetzt nichts können sagen zu dieser ganzen Sache. Nachher kommen die psychiatrischen Gutachten, das wird sicher noch mal interessant. Dann kommen die Plädoyer. Man hofft, dass man die Woche durchmacht, überhaupt jetzt mal mit dem Prozess. Und angesetzt ist das Urteil auf den 11. Mai.
Die Andrea Affolter war das. Sie beobachtet für das Regionaljournal den Prozess im Fall vom Schenkkreismord von Grenchen. Und mehr zu dem Phänomen Schenkkreis gibt es später in unserer Sendung. Wir reden dann mit einem Experten, der sich in diesem Thema sehr gut auskennt. Zwei Jahre nach dem Konkurs ist klar, was mit der ehemaligen Privatklinik Sonnenblick zu Wettigen passiert. Die Gemeinde Wettigen und Stadt Baden bzw. das regionale Pflegezentrum Baden kaufen die Klinik für 9,5 Millionen Franken. Aus der ehemaligen Geburtsklinik wird die Klinik für Langzeitpflege. Christian Büchli berichtet.
50 Pflegeplätze soll es in der ehemaligen Klinik Sonnenblick zu Wettigen geben und 100 neue Stellen. 3 Millionen Franken zahlt Wettigen für das Grundstück, 6,5 Millionen Franken zahlt Stadt Baden bzw. das regionale Pflegezentrum für das Gebäude mit allem Inventar. Den Sonnenblick braucht man neu, zum Beispiel für Patienten, die im Wachkoma sind oder solche, die man immer künstlich beatmen muss. Den Sonnenblick ist ideal, findet der Direktor vom regionalen Pflegezentrum Baden, Marc Pfirter.
Weil er Raum und Platz bietet für Pflege und Betreuung von schwerst pflegebedürftigen Menschen. Pflegewohngruppen, die wir heute wohl schon haben, aber nicht in dieser konzentrierten Form bei uns im bestehenden Regional- und Pflegezentrum Baden die Leistungen können anbieten.
24 Stunden nach der Konkurseröffnung vom Sonnenblick sind ihm die Idee gekommen, sagt der Direktor vom regionalen Pflegezentrum. Langzeitpflege statt Geburten. Für den Wettiger Gemeindamen Markus Diet ein Glücksfall.
Und wir sind froh, dass wir eine Lösung gefunden haben. Also, dass es nicht irgendein Spekulationsobjekt jetzt daraus geworden ist. Vor allem, weil gerade die Gemeinde Wettigen oder eben auch die Region da sehr viele Emotionen drin hat. Sehr viele Leute sind dort oben auf die Welt gekommen. Das hängt emotional zusammen und das gehört einem nicht. Das war schon ernüchternd gewesen.
Aber auch Baden, wo über zwei Drittel zahlt, redet von einem guten Deal weit über die Stadt aus, erklärt der Badener Stadtdamme Stefan Attiger.
Das ist eine regionale Lösung, wo wir zu wenig Pflegeplätze haben. Und mit dem Sonnenblick können wir auf einen Schlag 50 Pflegeplätze bereitstellen. Und da profitiert natürlich die Region davon, aber natürlich auch die Stadt Baden. Wenn man vergleicht, was ein Neubau kostet mit gleich vielen Pflegeplätzen, dann ist es natürlich eine günstige Lösung. Und insofern ist es preisgerecht und mehr würde es eher als zu einem sehr guten Preis beurteilen.
Ein guter Preis auch für Gläubiger in die neue Aargauer Bank. Eigentlich hätte sie aus dem Konkursverfahren rund 12 Millionen Franken wollen für die Klinik. 9,5 Millionen kommt sie jetzt über. Die 2,5 Millionen Franken Verlust nehmen wir her, wegen dem grossen öffentlichen Interesse an der Klinik, heisst es bei der Bank.
Schon Anfang Juli will das regionale Pflegezentrum Baden den Sonnenblick wieder auftun. Das Pflegezentrum hat heute 300 Pflegeplätze und ab im Juli also nochmal 50 mehr eben im Sonnenblick zu Wettigen. Und wir bleiben jetzt gerade in der Gemeinde Wettigen. Da soll nämlich der Steuerfuss aufgehen und zwar von 89 auf 95%. Der grösste Brocken in nächster Zeit ist das Sportzentrum Tägerhard. Das muss man total sanieren und zum Teil sogar neu bauen. Das kostet alles in allem 83 Millionen Franken. Sicher 60 Millionen davon muss Wettigen selber zahlen. Und doch, das Tägerhard sei nicht allein der Grund für die Steuererhöhung. Das erklärt der Wettiger Gemeindamme Markus Diet.
Ja, wir sind eigentlich erfreut darüber, dass es erstens nicht mehr ist. Und auf der anderen Seite haben wir im Anfangsamtsperiode, wo ich gestartet habe, als Gemeindeamme, haben wir schon gesagt, wenn das Degi soll weiterverfolgt werden, wird es die 6 Steuerprozent brauchen. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir auch grosse Projekte haben im Schulbereich. Und die schlägt vor allem im 13-14 nieder, jetzt. Und für da brauchen wir die Steuerfußerhöhung. Wir können aber noch nicht runter, wenn wir das Degi will machen. Also wir können es aber durchziehen mit diesen 6 Steuerprozent, dass wir nicht noch weiter rauf müssen.
Das Ziel sei, ab 2019 mit den Steuern wieder runterzugehen. Als nächstes muss jetzt der Einwohnerrat von Wettigen den Finanzplan bewilligen. Es geht dann auch um rund 6 Millionen Franken, die man schon mal braucht, um das Bauprojekt machen für das neue Tägi. In Würrelingen kann man das Schulhaus renovieren. Der Kanton hat die Beschwerde gegen die Renovation abgelehnt. Die Gemeindeversammlung hat im November Ja gesagt zu 1 Million Franken für die Renovation. Daraufhin hat es aber eben eine Beschwerde gegen den Beschluss. Die Renovation ist in Würrelingen sehr umstritten, weil das Schulhaus eigentlich brandneu ist. Darum fragt man sich im Dorf, wer schuld ist an dem Pfusch am Bau. Das Olten ist am Samstagabend ein Mann überfallen worden, das meldet die Kantonspolizei Solothurn. Der 33-jährige Mann war um Mitternacht zu Fuss unterwegs gewesen. Auf einmal haben zwei Männer, etwa im gleichen Alter wie er selber, mit einem Messer bedroht. Sie haben das Portemonnaie vom Opfer gestohlen und sind davon gerannt. Das Opfer ist bei dem Überfall nicht verletzt worden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Ein 75-jähriger Velofahrer ist nach einem Unfall gestorben, das meldet die Kantonspolizei Aargau. Der Mann war am Freitag zu Frick mit seinem Elektrovelo unterwegs und in einen Lastwagen hineingefahren. Er ist dann mit schweren Verletzungen ins Spital gekommen und jetzt eben gestorben. Wie genau das der Unfall passiert ist und wer schuld ist daran, das klärt jetzt die Staatsanwaltschaft ab. Sie ist jung, 25, sie ist Politikerin aus dem Aargau und sie macht schon national Karriere. Die grüne Grossrätin Irene Kählin ist seit kurzem eine von 3 Vizepräsidenten der Grünen Schweiz. Die 25-jährige Lenzburgerin trifft an der Spitze der Grünen auf Ständeräte und Nationalräte. Letzte Woche war die erste Sitzung der 3 neuen Vizepräsidenten mit den 2 neuen Co-Präsidentinnen. Und das war für Irene Kählin eine ganz neue Erfahrung. Ich habe heute am Nachmittag mit Irene Kählin über ihren Karrieresprung geredet. Als erstes wollte ich wissen, wie sie sich so fühlt als junge Grüne unter lauter grünen politischen Schwergewicht.
Auf der einen Seite ist es eine grosse Ehre, auf der anderen Seite ist es tatsächlich auch ein bisschen speziell, unter allen so schwergewichtigen politischen Persönlichkeiten zu sitzen. Aber es ist auch klar, wir haben ja auch so, also ich bin auch eine Art in einer Quote gewählt worden, ich bin der Sitz der jungen Grünen. Und das ist klar, dass man dort natürlich nicht die gleichen bekannten Persönlichkeiten hat, wie sonst unter den Vizepräsidenten und den Co-Präsidenten.
Auf der Homepage von der jungen Grünen liest man, dass sie zu einer neuen Generation von Grünen gehören, die einen frischen Wind in die Grünen reinbringt. Was ist denn der frische Wind, den sie da reinbringen?
Ich glaube, den frischen Wind bringen wir vor allem dort rein, dass nämlich das, was uns an Erfahrung fehlt, das können wir wettmachen, indem wir einen unvoreingenommenen Blick haben auf gewisse Sachen, noch näher sind bei der heutigen Zeit, auch mit der heutigen Jugend aufgewachsen sind. Und darum andere Themen, glaube ich, einfach anders punktuiert angehen oder unter einem anderen Blickwinkel anschauen.
Was unterscheidet jetzt das Programm der jungen Grünen von dem der alten Grünen? In 2, 3 Beispielen.
Also inhaltlich sind wir uns natürlich bei den meisten Punkten sehr, sehr nahe. Zum Beispiel gerade beim Atomausstieg wären wir froh, es würde ein bisschen schneller gehen. Wir sind zum Beispiel für eine sofortige Abstellung von Betznau 1 und 2 und von Mühleberg. Weil für uns, wenn wir noch so jung sind, ist die Dünntige so in 27 Jahren, das ist einfach irgendwie ein bisschen weiter weg.
Sie kommen aus dem Aargau, tun da eben auch politisieren. Ist klar, der Aargau wäre sehr stark betroffen davon, wenn man die AKWs abschaltet. Kürzlich habe ich Zahl gehört. Direkt bei den AKWs arbeiten, in unseren beiden Kantonen, Aargau und Solothurn, 1400 Leute und dann hängt natürlich noch ein anderer Teil von der Wirtschaft dran, wenn Sie jetzt sagen, also radikal, sofort abschalten die AKWs. Was ist die Alternative? Da ist man natürlich beim Thema, beim grossen Thema Energiewende. Schaffen wir denn die einfach so mit links?
Ich glaube, wir schaffen sie mit links, aber ich glaube, wir schaffen sie viel einfacher, wie wir denken. Und das stimmt, es werden Arbeitsplätze verloren gehen. Also beziehungsweise werden ja nicht gerade alle aufs Mal verloren gehen, weil auch der Rückbau und die weitere Wartung von diesen AKWs wird Leute beschäftigen. Gleichzeitig muss man die Energie an einem anderen Ort gewinnen und dort sind die Energiekonzerne ja dann aufgerufen, andere erneuerbare Energieträger aufzubauen und in die zu investieren und dort wird es wieder Arbeitsplätze brauchen. Ich glaube sogar, dass sie in der erneuerbaren Energiewirtschaft mehr Arbeitsplätze wird brauchen, wie es momentan um die AKWs herum braucht.
Irene Kählin, eben wenn Sie da radikal sind, jetzt bei den AKWs möglichst schnell abstellen und Energiewende schaffen, sind Sie dann auch radikal im Sinn, dass Sie sagen, ja, wenn wir die anderen Technologien brauchen, müssen wir andere Punkte zurückstellen. Also bei der Windkraft ist ja die grosse Debatte, soll man das machen oder verschandelt das die Landschaft? Bei der Wasserkraft natürlich genau gleich. Im Aargau könnte man noch ein bisschen ausbauen. Das ist technisch möglich, aber da hat man vielleicht nicht mehr so ein schönes Rüstal, wie es jetzt ist als Naturlandschaft. Also der Clinch zwischen Energie, die wir haben müssen, und Landschaft schützen, wo sie als Grüne ja auch wollen, wie löst man denn das auf?
Ja, das wird irgendwo durch immer einen gewissen Widerspruch geben, wie es immer darum geht, was tut man höher Gewicht. Aber für mich ist ganz klar, dass der Atomausstieg für mich jetzt Priorität hat. Und es ist klar, also wir sollen nicht gerade alle Landschaften zubauen mit Sachen, aber dort, wo es unbedingt nötig ist und wo es Sinn macht, wie man wirklich höhere Kapazitäten kann erreichen kann, dort soll man auch mal etwas zu Ungunsten vom Naturschutz dürfen durchziehen.
Das sagt Dirin Kählin, die seit kurzem Vizepräsidentin ist von der Grünen Schweiz. Unser grosses Thema heute, der dreifache Mord von Grenchen und der Prozess, der heute angefangen hat. Der Mord ist im Schenkreismilieu passiert. Nur, was ist denn das für ein Milieu? Wir wollen hier jetzt genauer hinschauen, wie funktionieren so Schenkreise, wieso sind sie verboten und wieso machen trotzdem so viele Leute mit? Antworten weiss der Hans-Jörg Rieser. Er ist Redakteur beim Wirtschaftsmagazin Bilanz und er ist Spezialist für Schenkkreise. Der Dreifachmord von Grenchen geht ihm besonders nahe, weil er selber auch zu Grenchen wohnt. Der Marco Jacki hat kurz vor der Sendung mit dem Hans-Jörg Rieser geredet.
Hans-Jörg Rieser, es gibt immer wieder Schenkkreise, die auffliegen, immer wieder verlieren viele Leute viel Geld, dass Leute gerade umgebracht werden. Das ist aber, glaube ich, auch in diesem Milieu selten. Seid ihr überrascht gewesen, was vor 3 Jahren ist bekannt wurde, der Dreifachmord von Grenchen mit Schenkkreisen zu tun?
Ja, das war natürlich schon ein Schock gewesen, absolut. Oder? Ich wohne ja selber in Grenchen und als wir das haben mitbekommen haben, dass so ein tragisches Unglück ist passiert, da sind wir natürlich auch sehr betroffen gewesen.
Schenkkreise, das tönt so lieb, so harmlos. Das ist es ja überhaupt nicht.
Schenkkreise ist etwas absolut Illegales. Es wird immer wieder daran zweifelt, ob das vielleicht nicht gleich legal sei. Und dann in Süddeutschland, dort gehe ich das, dort sei das nicht verboten. Es hat sogar Anwälte gegeben, die gefunden, das sei vielleicht noch legal. Aber es ist also absolut so, das ist ein Wettspiel, eine Lotterie, und das ist nach dem Lotteriegesetz ist das absolut illegal und die Leute können nur Geld verlieren, die dort mitmachen.
Wir müssen schnell erklären, wie es funktioniert. Oder? Da ist jemand, der sagt, ich organisiere jetzt so einen Schenkkreis. Ich lasse mir von 8 anderen Geld schenken, die geben mir das und die 8 müssen dann wieder 8 organisieren, die sie beschenken. Sage ich das richtig? Also das hört
ja, nicht ganz. Es ist wirklich so, wie der Name sagt, der Kreis. Also ich fange an und gründe einen Schenkkreis. Also jetzt nur hypothetisch. Und dann brauche ich 2, die mir mithelfen, das sind im nächsten Kreis. Und die 2, die noch einmal 2 organisieren, je, die im äußeren, im dritten Kreis nächst sind. Also das sind mal 7 Leute, die anfangen. Und die 4, die aussen sind, die müssen jetzt gehen, je 2 organisieren, die Geld spenden.
Also erst die für nachher davon
zahlen. Genau, und das sind nachher 8 im äußersten Kreis. Und die zahlen Geld dem, der mit ist.
Aber das heisst, nach ein paar Runden brauche ich Tausende von Leuten, die dort
ja, genau, zahlen. Weil das, was mit ist, das scheidet dann raus mit dem Geld, das nimmt das Geld und geht. Und die 2 nächsten rutschen nach und die machen selber wieder einen Kreis je. Und dann geht das immer weiter, wie eine Welle geht das weiter. Oder? Und nach 15 Runden braucht es nachher 500'000 Leute, die dann in der Mitte noch Geld schenken.
Eine 500'000 Leute, die Geld schenken? Also das kann gar nicht funktionieren. Heute hat jetzt der Gerichtsprozess angefangen zu dem Schenkkreismord in Grenchen. Und einer von den Anklagten hat am Morgen erzählt, wie das so abgelaufen ist. Er selber hat bei so einem Schenkkreis einsteigen, hat geträumt vom grossen Geld. Und die Leute vom Schenkkreis haben sich zu Deutschland getroffen, weil sie genau gewusst haben, dass es illegal ist in der Schweiz, dass es verboten ist. Und der Heiger, für dass er in den Schenkkreis reinkommt, 15'000 Franken müssen zahlen. Ist das so das Normale? Ist das so ein Betrag, wo man zahlt?
Ja, das ist noch lustig. Ich weiss nicht, wie es zu dieser Zahl kommt. Das sind so Schnapszahlen. Oder? 15'000, 25'000 hört man auch etwa bei anderen Kreisen. 7'500 hat man schon gehört, 30'000. Es variiert, aber 15'000 ist eigentlich so eine Standardgrösse. Das ist so.
Also da kann man einfach ausrechnen. Dem, wo man das zahlt, der kommt von 8 Leuten je 15'000 Franken über, also 120'000 Franken. Und die zahlen, die müssen darauf hoffen, dass sie selber dann wieder 8 Leute finden, die ihnen auch 15'000 Franken zahlen. Der eine Anklagte, der heute im Prozess hat ausgesagt, hat gesagt, er sei naiv gewesen und gutgläubig. Und ich habe gedacht, ja genau, also wer bei so etwas mitmacht, muss einfach dumm sein, vor allem wenn man ja noch weiss, dass es verboten ist.
Es ist noch schwierig zu sagen, was das für eine Persönlichkeit ist, die da mitmacht. Weil es geht eigentlich durch alle Schichten durch. Es sind vom gewöhnlichen Arbeiter bis zum Rechtsanwalt, der es eigentlich sollte wissen, bis zu Treuhänder. Es sind bekannte Persönlichkeiten, Prominente, die da mitmachen. Es geht wirklich querbeet. Ich glaube, am Schluss ist es wirklich einfach Gier, oder? Wo da so die Leute reizt, bei so etwas mitzumachen, vor allem wenn man auf dem Bank Büchli keinen Zins mehr bekommt und denkt, ja, jetzt da, endlich mal, oder?
Also das heisst, im Moment gibt es besonders viele Leute, die mitmachen, weil die Zinsen sind ja tief.
Das ist sicher so, dass so Systeme, also Schneeballsystem und Betrugssystem natürlich noch einfacher zu betreiben sind heute, weil man muss viel weniger Rendite in Aussicht stellen, wo die Zinsen noch so bei 5-6% sind gelegen, hat man dann vielleicht 20% Rendite versprechen, oder? Dass man genug Leute hat gefunden hat, die darauf hineingehen. Und heute könnte man nur sagen, ja weisst du, du bekommst sowieso nicht mehr bei der Bank und deine Pensionskasse ist unsicher. Und sofort hat man mit 5-10% Rendite versprechen, hat man schon Leute, die sich für das interessieren.
Kann ich da auch reingeraten in so einen Schenkkreis, ohne dass ich es merke?
Das denke ich nicht. Das weiss man, dass man in so etwas mitmacht. Man muss am Schluss effektiv Geld zahlen. Man zahlt ja nicht eine 5-Liber oder eine 10er-Note einem Strassenmusiker um eine Ecke. Man zahlt 15'000 Steine. Es gibt Leute, die ihre Pensionskasse zum Teil auflösen und das Kapital beziehen statt der Rente, die Hypotheken aufnehmen und sich verschulden noch für das Geld, weil ihre Vorsorgesparnisse da drin buttern. Man tut das schon sehr bewusst letztlich mitmachen. Ich habe nicht das Gefühl, dass man da einfach so reingeraten kann.
Nach dem Dreifachmord von Grenke hat die Polizei mehrere Schenkkreise aufgedeckt, gegen mehrere Dutzend Personen ermittelt. Wie viele so Schenkkreise gibt es in der Schweiz überhaupt? Wie viele Leute sind da involviert?
Ja, weil es natürlich illegal ist, hat man nie eine genaue Zahl, wie viele Leute das betrifft und wie viele Schenkkreise das gibt. Aber es muss Hunderte geben, in der Innerschweiz, in Zürich, in der Ostschweiz, da in der Region.
Hunderte, die gleichzeitig jetzt aktiv sind?
Sicher Dutzende, die gleichzeitig aktiv sind und dreistellig, also Hunderte, die pro Jahr in der Schweiz irgendwo anfangen und dann wieder zusammengehen. Oder das Mordopfer da in Grenchen, das die Kreise hat aufgebaut, das hat ja selber mehrere Kreise betrieben. Also das ist
die nachher, Frau, die ist ermordet worden.
Ist nachher in Mitte, was in der Mitte ist, gesehen, wieder raus, hat selber noch immer wieder einen angefangen. Die hat ja bis zuletzt, was ich habe gelesen, 20 Kreise allein in der Schweiz betrieben und noch 12 in Süddeutschland. Also das ist, und Betragssumme, da reden wir von Milliarden, zweistellige Milliardenbeträge. Das ist nicht ein paar hunderttausend Franken, oder?
Wenn so ein Schenkkreis auffliegt, wenn er zusammenkracht und viele Leute viel Geld verlieren, Millionen insgesamt, was machen die? Zur Polizei gehen kann ich ja nie, es ist ja illegal das Ganze, also kann ich das Geld irgendwie zurückverlangen oder bin ich halt einfach Pech gehabt?
Ja, es ist noch das Problem, dass man kann es zurückverlangen, wenn man zu aussicht ist im Kreis, sobald dass man weiter reinrutscht im Kreis und sobald dass man selber aktiv hat, anfangen Leute anwerben und dann kommst du und machst schon mit. In dem Moment ist man strafbar.
Also Zahlen allein ist noch nicht strafbar, Leute anwerben
ist strafbar. In dem Moment ist man strafbar und oft ist es noch so, dass man nachher unversteuerte Gelder da einzahlt oder hat den Gewinn, den man gut geschrieben bekommen, den man aber in der Steuererklärung nicht hat deklariert, dann ist das Schwarzgeld und dann bekommt man, wenn so ein Kreis auffliegt, dann bekommt man am Schluss noch von der Steuerbehörde eine saftige Rechnung.
Also erst recht Hände weg von Schenkkreisen. Wenn wir jetzt zusammenfassen, das Ganze ist illegal, die Leute verlieren viel Geld, zum Teil ihrer Vorsorgegelder kommen in die Schulden, vielleicht werden sie abhängig von Sozialhilfe. Da muss man sich fragen, macht der Staat denn genug, um solche gefährliche illegale Schneeballsysteme zu verhindern?
Ja, es gibt natürlich einen grossen Handlungsbedarf beim Staat. Und zwar ist das dort der Bereich, wo es um die Haftung geht. Also wenn jemand beratet und empfiehlt, da mitzumachen, nicht nur bei einem Schenkkreis, sondern bei einem Schneeballsystem, Anlagebetrug allgemein, ist heute einfach immer noch so, dass der Betroffene am Schluss muss beweisen, dass er ist beschissen worden und nicht umgekehrt muss die Unschuld von dem, der mich beraten hat, muss beweisen, dass er alles richtig gemacht hat.
Also wenn ich richtig verstehe, der Staat muss mehr machen. Wieso macht er es nicht?
Weil er halt auch noch davon ausgeht und nicht zu Unrecht, dass der Bürger letztlich auch mündig ist und wenn er so grosse Beträge investiert in einen Schenkkreis, also er, das müsste es halt auch noch abklären, ist das wirklich etwas Seriöses?
Und meistens ist es nicht.
Ja, warum bekomme ich da mehr Zins als auf dem Bankkonto, oder? Weil es gibt keine Renditen ohne Risiko, das ist einfach so. Und je höher als die Renditen ist, umso höher ist das Risiko, das man eingeht.
Sagt Hans-Jörg Rieser vom Magazin Bilanz. Er ist Experte für Schenkkreis. Schweizer Radio DRS, Regionaljournal Aargau-Solothurn. Es ist 5:35. Wir schauen zurück auf den Tag. Der Schenkkreismord von Grenchen beschäftigt Gemüter. Heute hat Solothurn den Prozess zu dem Fall angefangen, wo am Schluss 3 Menschen tot gewesen sind. 2 Männer stehen vor Gericht wegen Mord. Auch eine Frau ist angeklagt wegen Mord. Die 3 haben untereinander den Mord ziemlich genau geplant. Es ist um Geld gegangen. Der Prozess geht morgen weiter. Das Urteil kommt erst in etwa 2 Wochen raus. Die ehemalige Klinik Sonnenblick zu Wettigen wird eine Klinik für Langzeitpflege und gehören tut sie der Gemeinde Wettigen und der Stadt Baden bzw. im regionalen Pflegezentrum Baden. 9,5 Millionen Franken zahlen die beiden Gemeinden für die Klinik. Und die grösste Gemeinde vom Aargau, nämlich Wettigen, braucht in den nächsten Jahren mehr Geld. Der Steuerfuss soll von 89% auf 95% auf. Investieren muss man das Geld ins neue Sportzentrum Tägerhardt. Das kostet 60 Millionen Franken. Wettigen muss aber auch viel Geld investieren in neue Schulgebäude. Zum Wetter mit der Claudia Stocker von SF Meteo.
Der Dienstag fährt trotz vielen Wolken recht freundlich an. Im Laufe des Tages werden die Wolken immer dichter, gegen den Abend fängt es auch an zu regnen. Am meisten Regen gibt es im unteren Aaretal. Die Region um Solothurn wird ein bisschen mehr geschont. Dafür wird zum Döttingen mit rund 19 Grad wärmer als an den anderen Orten. In Wienau zum Beispiel gibt es nur gerade 16 Grad. Am Mittwoch gibt es vor allem am Morgen noch ein bisschen Regen. Nachher drückt die Sonne langsam führen und es gibt einen freundlichen Tag. Es entstehen Quellwolken und aus diesen Quellwolken kann es lokal ein bisschen Regen geben. Temperaturen liegen bei rund 17 Grad.
Regionaljournal Aargau-Solothurn. Verantwortlich für diese Sendung ist der Roman Portmann. Am Mikrofon ist der Stefan Ulrich. Mehr zu unseren Sendungen, zum Beispiel auch eben zum Schenkkreismord, finden Sie auf dem Internet mit Bildern vom Prozesstag heute und der ganzen Vorgeschichte. Das auf unserer Internetseite www.regionaljournal.ch. Die haben auf dem Internet sind wir auch auf Facebook und auf Twitter.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.